Daily. Interview.
Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Moritz Heininger ist bei uns, der Gründer von Disco Eat. Und wir sprechen über einen ziemlich spannenden Ansatz, wie man die Gastronomiebranche ein bisschen umkrempeln möchte. Ein Auktionsmodell für freie Tische, aber auch ein neues Bezahlsystem. Wie das funktionieren soll, ob das funktionieren kann, das hören wir gleich. Es geht auch sofort los. Nur noch kurz der Hinweis auf die weitere Folge. Um 16 Uhr ist nämlich bei uns Ivo Scherkamp, der Co-Founder und CEO von Colato. Da gab es gerade eine 4,2 Millionen Euro Finanzierungsrunde von Red Alpine, Mangrove und zwei der Zalando-Gründer. Das ist ein Interview, da sollte jeder mal reinhören, wenn er sich für grafische Prozesse innerhalb von Unternehmen und Teams interessiert, denn das Unternehmen möchte genau diese verbessern. Vor allem die Abstimmungsprozesse, wenn ich Ivo richtig verstanden habe, ist das für ganz kleine Teams schon interessant. Also von daher, hört euch das mal an. Das dann, wie gesagt, um 16 Uhr. Damit genug der Vorrede. Wir gehen rein in das Gespräch mit Moritz Heininger, dem Gründer von Disco Eat. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
Werbung.
Inspiriert eure KundInnen und KollegInnen mit euren individuellen Leuchtlogos und Mooswänden. Signs ermöglicht einen intuitiven Online-Konfigurationsprozess in wenigen Schritten. Ob Neon, Leuchtbuchstaben oder Logos aus Moos, schaut auf signs.de. Gutscheincode 20%, Startup Insider 20.
Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Interview.
Jetzt zu Gast
Moritz Heininger, Gründer von Disco Eat.
Also ich freue mich sehr, Moritz Heininger ist bei uns, der Gründer von Disco Eat. Hallo Moritz.
Hallo Jan.
Ja, freue mich sehr, dass du da bist und wir sprechen über eure Finanzierungsrunde. Glückwunsch erstmal, 468 Capital habe ich gesehen, ist eingestiegen. Und eine ganze Reihe an sehr spannenden Business Angels. Können wir gleich im Detail nochmal aufdröseln, aber lass mal über euer Geschäftsmodell und die Idee sprechen. Ist ja ziemlich spannend, was ihr macht.
Sehr gerne. Also unsere Story ist, glaube ich, ganz interessant. Wir sind 2019 gestartet in Berlin mit einer Restaurant-Entdeckungs-App, die Dynamic Pricing in die Gastro einführt. Was heißt das? Kannst du dir vorstellen, wenn du in der Nebenzeit, oder in der Saison in Urlaub fliegst, zahlst du für deinen Flieger oder dein Hotel weniger. Und das machen die Firmen, um die Auslastung zu erhöhen. Genau das gleiche machen wir für die Gastro, weil die Gastronomen einfach busy sind. Eine Stunde mittags, zwei Stunden abends und davor und danach freie Kapazität haben. Die müssen den Kellner bezahlen, die müssen den Koch bezahlen, die Miete muss bezahlt werden, also kostet jeder freie Platz Geld. Und dafür haben wir die Discovery-App, Disco steht für Discover, ja, das ist immer nicht ganz klar, Disco Eat entwickelt und darüber kannst du eben ein Restaurant finden, reservieren, seit Corona auch Essen bestellen, entweder zur Lieferung oder Abholung, Lieferung dann immer nur, wenn die Partner selbst liefern. Aber das große Thema, das sich daraus eigentlich entwickelt hat, dass wir eben von Reservierung zur Bestellen zum Bezahlen gekommen sind, ist das Thema Disco Pay. Und insbesondere dafür haben wir jetzt die letzte Finanzierungsrunde auch mit aufgenommen, weil wir dadurch auch deutschlandweit das ganze Modell skalieren können. Was ist Disco Pay? Das ist nichts anderes als ein Quick Self-Checkout im Restaurant. Kannst du dir so vorstellen, dass wenn du da sitzt oder der Pain ist ja immer, ich bin fertig mit Essen, würde gern bezahlen, bis sich dann mal der Kellner oder die Kellnerin sieht, dass du die Rechnung haben willst, dauert immer lange. Und dann kriegst du irgendwann die Rechnung, dann willst du mit Karte zahlen, dann geht der Kellner wieder weg, bringt das Kartenlesengerät, dann sitzt du noch mit einer großen Gruppe da, willst vielleicht die Rechnung splitten. Das ist auch ein Mega-Pain, sowohl für dich als Gast als auch für den Kellner selbst. Und da kommt jetzt eben Disco Pay ins Spiel. Das heißt, du scannst einen QR-Code am Tisch, der ist dem Tisch zugewiesen, der zieht alle Informationen aus dem Kassensystem raus, was deine Rechnung angeht. Dann kannst du entweder direkt zahlen innerhalb von 10 Sekunden auf deinem Handy über dein Google Pay, Apple Pay, PayPal, was auch immer. Oder aber auch schnell einzelne Items auswählen oder die gesamte Rechnung in gewisse Teile teilen, je nachdem, wie viele Leuten du da warst. Und so reduzieren wir die Zeit, die es dauert, um im Restaurant zu zahlen, von 10 bis 15 Minuten auf 15 Sekunden. Du bist schneller wieder draußen, das Restaurant kann schneller den Tisch neu belegen. Und außerdem bekommt der Kellner am Ende mehr Trinkgeld, weil er mehr Tische in der gleichen Zeit schafft und weil wir natürlich auch Trinkgeldbeträge vorschlagen. Ja, und das ist ein Modell, da müssen wir nicht mehr Stadt für Stadt gehen, da können wir deutschlandweit skalieren, das kannst du sehr gut übers Telefon vertreiben, da haben wir schon, oder bauen wir gerade eine Inside Sales Force für auf und darauf können wir dann unsere ganzen anderen Services, also dieses Off-Peak-Pricing, Google Ordering, Google Reservierung und so weiter verkaufen.
Also super spannend, finde ich. Man sieht ja jetzt an der Finanzierungsrunde, scheinbar seid ihr auf einem guten Weg, aber vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, welche Bereiche definiert ihr jetzt gerade neu? Ist es hinterher das Restaurant an sich, wo ihr einen komplett neuen Blick drauf habt, oder ist euer Schwerpunkt dann doch tatsächlich nur die Auslastung zu Leerzeiten, oder ist es das Pricing, oder an welchen Stellen würdest du sagen, ist euer größter Hebel?
Der größte Hebel jetzt erstmal ist in eben diesem Quick-Checkout und in diesem schnellen Payment-Thema. Der enabled aber sozusagen den Rest, weil dadurch bekommen wir jetzt aus jedem einzelnen Restaurant Informationen zum kompletten Payment, zu Uhrzeiten und Wochentagen und wissen quasi dann genau, wie auch die Auslastung im Restaurant ist, was wichtige Daten sind, um für uns dann auch in der Disco-Eat-App, also in der Reservierungs- und Bestell-App, die eben dieses Dynamic Pricing hat, optimal die Preise einzustellen. Weil aktuell machen wir das im Austausch mit dem Gastronomen und optimieren das über die Zeit, aber wir haben kein Live-Feed darüber, wie busy es gerade in einem Restaurant ist. Ja, das heißt, das Disco Pay ist ein Riesenthema. In Deutschland gibt es, glaube ich, 70.000 Restaurants. Dafür sind vielleicht für unser Thema 40.000 relevant. Von denen hat fast keiner aktuell diesen Quick Checkout. Und erst durch Covid ist ja eigentlich diese Akzeptanz des QR-Codes gestiegen. Ja? Also vor Covid hat keiner irgendwo QR-Codes abgescannt. Viele Leute, also meine Eltern zum Beispiel, wussten gar nicht, wie so ein QR-Code funktioniert. Und heute versteht es jeder. Ne? Das heißt, die Technologie an sich gab es schon lange, aber der Mindset-Shift sozusagen bei den Leuten, dass man jetzt QR-Codes scannt, auch um Kontakte und so zu vermeiden, ist was eben in den letzten zwei Jahren, sich über die letzten zwei Jahre seit Covid sozusagen entwickelt hat. Und davon profitieren wir jetzt natürlich.
Und sag mal, vielleicht können wir mal die Finanzierungsrunde durchgehen, weil ihr habt ja Business Angels dabei, wo ich mich gefragt habe, ob die nicht, also die kommen ja alle aus, die haben ein relativ klares Profil, finde ich. Ob das nicht eigentlich eher Konkurrenten sind von euch, die eigentlich was dagegen hätten, dass man Restaurants optimiert?
Was meinst du damit genau?
Naja, wenn ich mir jetzt so angucke, keine Ahnung, alle, die aus dem Lieferumfeld kommen, ne? Weil wenn man also die Verbindung quasi Restaurants liefern nach Hause, ist ja quasi das Gegenteil dessen von dem, was ihr jetzt macht. Ihr wollt ja Leute ins Restaurant holen, oder?
Das stimmt, ja. Also wir wollen immer die Restaurants, die Leute ins Restaurant holen und für ein gutes Restauranterlebnis sorgen und auch quasi den Part für das Restaurant optimieren. Das mit dem Lieferung, das haben wir natürlich während Covid gemacht, sonst würde es uns heute nicht mehr geben. Aber wir sehen uns auf dem ganzen Lieferthema, was es auch durch die Ecke gibt, auch jetzt gar nicht ehrlich gesagt als großen Konkurrent zu den Lieferplattformen, denn es ist ja nicht so, dass du ein Nutzer bist, der sich immer irgendwie Essen bestellt oder einer, der immer essen geht. Ne? Es gibt natürlich Events, wenn du im Büro sitzt oder am Sonntag vielleicht faul auf dem Sofa bist, da willst du dir vielleicht was zu essen bestellen. Mhm. Aber Samstagabend, Freitagabend, unter der Woche, vielleicht zum Mittagessen, gehst du auch gerne ins Restaurant. Ja, aus dem Grund würde ich sagen, sind wir keine großen Konkurrenten jetzt von diesen Lieferplattformen. Mhm. Und die Leute, die jetzt bei uns investiert haben, die Gründer von Foodpanda waren oder von Foodora, die sind ja heute auch gar nicht mehr operativ in den Firmen mit dabei.
Ja. Mhm. Ja, aber es ist ein sehr spannender Cap-Table, finde ich, den ihr da aufgebaut habt. Ne? Also es ist ja wirklich so das Who is Who der Szene aus dem Bereich, wo ich ein bisschen gestutzt habe bei der Florian Leibert, weil also der von Mesosphere, der ja auch bei 468 Capital dabei ist oder war, das wollte ich dich mal fragen, gibt es da quasi, also ist das eine doppelte Finanzierung? Hat er zweimal investiert, einmal über 468 und einmal privat, oder ist er da raus mittlerweile?
Flo hat privat investiert und zusätzlich kam 468 Capital. Allerdings hat Flo schon vor langer Zeit investiert. Also sein Ticket, also Flo kennen wir schon länger und das war alles noch pre-468 sozusagen. Mhm. Und Flo kennt auch andere von unseren Angel-Investoren und darüber kam die Verbindung zustande.
Und sag mal so generell jetzt dieses dynamische Pricing, das finde ich wirklich ein sehr spannender Bereich. Wird das von den Restaurants angenommen? Also wie oft, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie offen die sowas gegenüber sind und wie so das Mindset ist, wenn jetzt ein Startup anruft, du hast gesagt, ihr baut eine Sales Unit auf und man ruft da jetzt an und sagt, hey, wir möchten bei euch gerne die Tageskarte, die Speisekarte mit dynamischen Preisen versehen. Verstehen die das, was ihr da wollt?
Am Telefon nicht. Also die offene Antwort ist, das kannst du in einem Restaurant sehr gut erklären, wenn du neben dem Restaurantbesitzer sitzt und einfach mal die Milchmädchenrechnung auf einer Serviette machst, was der nette Wareneinsatz ist. Und wir machen immer das Beispiel einer Pizza, um es zu erklären. Also wenn du regulär 10, 11, 12 Euro für eine Pizza bezahlst, kostet die Pizza halt in der Herstellung vielleicht 1,50 Euro bis 2 Euro. Alles andere ist Marge, die du eigentlich brauchst als Gastronom, um eben deine fixen Kosten wie Personal, wie Miete, wie Energie und so weiter zu bezahlen. Ne? Aber wenn dein Restaurant eben halb leer ist um 17:30 oder um 21 Uhr, dann hast du nur Kosten. Das heißt, jetzt macht Sinn, die Pizza vielleicht für 8 Euro zu verkaufen, ja, weil du hast immer noch auf der Pizza eine Marge von 6 Euro. Und zusätzlich sind die Getränke auch immer vollpreisig bei uns. Ne? Das heißt, jeder einzelne Gast, den wir ins Restaurant schicken, kommt genau dann, wenn das Restaurant einen Gast haben will und ist auch ein profitabler Gast, ne? auf dem Disco-Eat-App-Thema, ja.
Hat aber wahrscheinlich hinterher schon auch Marktplatzcharakter, ne? Wahrscheinlich ihr müsst ja wahrscheinlich auf beiden Seiten jetzt irgendwie für Nachfrage sorgen oder für Angebot und Nachfrage. Das schon, klingt schon sehr aufwendig, ne?
Ja, das Modell ist auf beiden Seiten natürlich ein bisschen unterschiedlich. Bei der App ist es natürlich so, dass wir Nutzer auf die App holen wollen und müssen. Für das Payment-Thema ist natürlich erstmal ein reines B2B-Thema. Das heißt, wir kontaktieren das Restaurant, das kann man auch sehr einfach am Telefon erklären, wie das funktioniert, der Prozess ist einfach, das Problem wird sehr einfach erkannt und dann habe ich quasi einen QR-Code auf dem Tisch. Der wird aber jetzt von allen Nutzern genutzt, also nicht nur von Disco-Eat-App-Usern. Das heißt, wenn ich die Disco-Eat-App gar nicht kenne, scanne ich den QR-Code und komme auf eine Weblösung und kann darüber zahlen. Ja, natürlich haben wir dann irgendwo ein kleines Branding mit dabei und so wird auch die Brand bekannter. Aber das ist sozusagen losgelöst von der Disco-Eat-App. Ja, es ermöglicht uns aber, wenn wir jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wir haben jetzt 200 Restaurants gesigned in München, ja, auf dem Payment-Thema, können wir jetzt, da haben wir schon einen Fuß in der Tür sozusagen und haben eine Beziehung aufgebaut mit dem Gastronomen, anrufen und sagen, ja, wir lassen das Restaurant in den Nebenzeiten aus und können dann quasi das neue Thema erklären. Ne? Das ist auch so ein bisschen trojanisches Pferd sozusagen.
Klingt total smart, ja. Ich finde, da seid ihr genau an der richtigen Stelle und sprecht mit den richtigen Leuten. Nichtsdestotrotz, wenn man dann einmal diese App installiert hat, also du kennst es ja selbst, man hat irgendwie 100 Apps auf dem Handy und erinnert sich an 90 davon gar nicht mehr. Wie sorgt ihr für ein Engagement, für ein dauerhaftes Engagement? Wie sorgt ihr dafür, dass die Leute tatsächlich sich dran an euch erinnern im richtigen Moment?
Also es gibt ja die Leute, die einfach nur bezahlen, die App gar nicht nutzen, und es gibt die Leute, die quasi auch die Disco-Eat-App nutzen. Die Leute, die Disco-Eat-App nutzen, haben eine riesen Auswahl an Restaurants. Also ich glaube, in Berlin haben wir über 500 und wir haben über 350 Restaurants, wo du eine Reservierung machen kannst. Wir sind eben die einzige App, wenn du es jetzt mit anderen Restaurant-Deckungs-Apps vergleichst, wo du in den Nebenzeiten Vorteilspreis bekommst. Ja? Das heißt, ja, wenn du einmal mit uns beim Essen warst und kriegst 20-30% auf dein Essen mit deinen Freunden, sprichst du immer über Disco-Eat und alle finden es mega cool, weil wir nur mit guten Restaurants zusammenarbeiten, die gute Google-Ratings haben. Und so, wenn du das nächste Mal essen gehst, schaust du generell erstmal auf Disco-Eat. Ne? Und wir haben relativ hohe Usage Rate sozusagen. Die Leute, die einmal auf der App sind, die nutzen die auch regelmäßig, weil die Alternative ist halt, du buchst irgendwo übers Telefon oder über irgendwelche Websites und bekommst halt nichts.
Okay, und so ein Restaurant, also ich kann mir das noch nicht ganz vorstellen, wie groß der Bedarf oder die Bereitschaft von Kunden ist, tatsächlich außerhalb der Stoßzeiten essen zu gehen. Also ein Restaurant hat ja wahrscheinlich so typischerweise von morgens bis von 10 oder von 9 oder sowas geöffnet bis abends um Mitternacht vielleicht. Ne? Welche Zeiten sind denn für euch so die Nebensaisons, wenn man so möchte?
Also die meistgebuchten Zeiten sind jetzt nicht irgendwie 16 Uhr am Nachmittag, sondern sind ein spätes Mittagessen, so ab halb zwei.
Das ist schon Nebenzeit für euch, ja?
Das ist schon für uns schon Nebenzeit, genau. Aha. Und da geben die meisten Restaurants auch schon 20-30%. Und dann abends, ich sag mal so 17:30, 18, teilweise 18:30, je nachdem, wo das Restaurant auch immer ist, sind die andere Haupt- und Nebenzeiten. Und dann so ab 21 Uhr. Also es ist jetzt nicht so, dass du mit uns zwischen 15 und 17 Uhr Mittag oder Abend essen musst, um irgendeinen Vorteilspreis zu bekommen.
Ja, super. Und sag mal, das Ganze ist wahrscheinlich relativ leicht skalierbar, oder? Verstehe ich das falsch?
Also das, das B2C-App-Thema, da haben wir, da gehen wir so vor, dass wir Stadt für Stadt hinzufügen. Wir sind jetzt aktuell in Berlin und in Köln. Aha. Da ist es so, wir müssen ja erstmal eine gewisse Anzahl an Restaurants sozusagen sein, bevor wir die App live schalten können und Marketing machen können. Mhm. Weil sonst, kannst du dir vorstellen, wenn wir jetzt 5 Restaurants haben und sind in einer neuen Stadt wie München und fangen dann an mit Marketing, dann denken die Nutzer, wenn sie die einmal die App runtergeladen haben, okay, was ist denn das für ein Quatsch, hier habe ich 5 Restaurants zur Auswahl. Das heißt, ich muss erstmal eine große Anzahl an Restaurants haben und kann dann Marketing machen. Das ist, und dann ist es sehr skalierbar. Wir brauchen in der Stadt keine Operations, wir brauchen 1, 2, 3 Sales-Leute, je nachdem, wie groß die Stadt ist. Und alles andere können wir aus Berlin steuern. Das Onboarding ist komplett remote, das Marketing ist komplett aus Berlin. Nichtsdestotrotz haben wir immer dieses Chicken Egg in jeder neuen Stadt. Und das Thema mit dem, und das ist auch ein großer Vorteil jetzt eben von diesem Disco-Pay-Thema, das können wir einfach deutschlandweit skalieren und dann sagen, okay, pass auf, jetzt haben wir hier schon so viel Restaurantpartner in dieser Stadt, jetzt müssen wir die einfach nur auf die B2C-App bekommen und können dann das Marketing machen. Und das ermöglicht uns natürlich viel schneller, das Thema zu skalieren, als es aktuell können, weil wir immer dieses Chicken-Egg-Thema haben.
Ist aber auch kein, wenn ich dir richtig zuhöre, ist kein Pivot, ne? Also weil, also ihr wollt schon beide Bereiche weiterhin verfolgen. Das ist jetzt nicht so, dass ihr sagt, ihr wollt eigentlich ein reiner QR-Payment-Anbieter werden.
Das wird in nächster Zeit unser größter Fokus, weil wir es jetzt schnell in den Markt wollen, drücken wollen. Ja, und darauf basierend kommen dann die anderen Lösungen, also auch die ganzen Google-Integrationen, Google-Ordering und so weiter. Aber aktuell ist unser Fokus zu wahrscheinlich 90-95% auf dem Thema, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, das extrem schnell zu machen und extrem schnell zu skalieren. Weil es ist ein neuer Markt, der tut sich auf. Also ich glaube, man muss zu 99,9% der Opportunities, die man so hat, Nein sagen. Und haben wir, glaube ich, auch, seit es uns gibt. Aber jetzt haben wir auf dem Thema die absolute Chance, hier richtig das richtig groß zu machen. Und dann kommt alles andere danach und on top. Und wenn man, das ist ganz interessant, wenn man sich zum Beispiel ein Sunday anschaut aus Frankreich, die mit diesem Thema gestartet sind, die innerhalb von 6 Monaten 124 Millionen geraced haben. Die kaufen jetzt Ordering Companies dazu. Die wollen jetzt auch eine B2C-App machen. Ja, also die, wir kommen quasi aus dem Bereich, aus dem Ordering, aus dem Reservations, aus dem B2C-Teil und machen jetzt Payment, weil man es schnell skalieren kann. Die sind den anderen Weg gegangen. Die wir haben gemerkt, okay, das Payment-Thema kann man schnell skalieren, aber nur das Payment-Thema langt nicht und entwickeln jetzt die anderen Dinge on top oder kaufen Companies zu.
Also auf Sunday wollte ich gerade zu sprechen kommen auch, weil ich hatte mit Paula Hübner neulich, haben wir das Thema ziemlich ausführlich thematisiert hier im Podcast. Das geht ja, glaube ich, aus der Big Mama Group, ging das, glaube ich, hervor.
Genau,
ne?
Ja.
Und
ja, genau.
Die haben ja super schnell skaliert. Glaube ich, waren damals fast 200 Mitarbeiter, glaube ich. Da ist Coutu eingestiegen.
So, die haben jetzt 100, ne? Genau. Die haben 24 Millionen geraced, ich glaube im Mai. Hatten dann nochmal jetzt vor 2 Monaten, glaube ich, 100 Millionen geraced. Genau. Zu dem Zeitpunkt hatten sie 1500 Restaurants. Also die haben in 5-6 Monaten 1500 Restaurants live geschaltet sozusagen. Und Couture, genau.
Haben und, die, und das war eben so ein bisschen auch die Frage in eure Richtung, ob das dann plötzlich so ein Wettbewerber ist, der auch möglicherweise in euren Markt, also wenn ihr jetzt den Markt nicht quasi offensiv verteidigt hättet, dann sogar da reingegangen wäre, möglicherweise in euch Schwierigkeiten gemacht hätte.
Also es gibt, glaube ich, viele Wettbewerber im Markt, die sind einer von denen und einer, der sicherlich groß und relevant ist. In der Kommunikation sagt Sunday ja, dass sie sich auf aktuell noch zumindest auf Frankreich, UK und USA fokussieren. Das kann immer sein, dass die auch mal hierher kommen, aber der Markt ist, wie gesagt, noch so groß und so unberührt, dass es da, glaube ich, noch viele gibt, die sich da dran versuchen werden. Und das Gute ist, dass wir eben schon, ich sag mal, eine starke Basis in Restaurants haben. Wir haben schon aktuell über 15 Entwickler, die nur an diesem Thema arbeiten und wollen da so schnell wie möglich losrennen und Marktanteile gewinnen. Ne? Aber es gibt sicherlich noch andere. Ja.
Und jetzt mit Blick nochmal auf die Business Angels, die ihr dabei habt und vielleicht die Weiterentwicklung eurer App-Präsenz hinterher nochmal. Ne? Also jetzt gehen wir mal davon aus, ihr schafft das, sehr viele Leute auf die App drauf zu bekommen. Du sagst, dass die hat dann auch wahrscheinlich eine sehr hohe Addiction. Wo kann denn diese App sich noch hin entwickeln? Kann es auch sein tatsächlich, dass, du hast vorhin das Beispiel, jemand sitzt abends auf der Couch und möchte eben nicht raus, ist das dann auch die App, mit der ich mir meinen Lieferservice aussuche, mein Restaurant, was nach Hause liefert, oder ist das eine ganz andere Baustelle?
Aktuell ist es schon so, dass du mit unserer App einen Tisch reservieren kannst und während des zweiten Lockdowns, Anfang des zweiten Lockdowns, haben wir schon das Lieferthema mit hinzuentwickelt. Allerdings nur eben mit Restaurantpartnern, die ihre eigene Lieferflotte haben. Ja. Wir haben jetzt nicht vor, irgendwie eine Third-Party-Delivery-Company zu werden, unsere eigene Lieferflotte oder so aufzubauen. Das ist einfach so kapitalintensiv und da können sich andere drum schlagen.
Ja, aber ihr könntet ja, Entschuldigung, wenn ich da reingehe, ihr könntet ja so ein Layer sein, wo zum Beispiel so ein Lieferando sich andockt und sagt, cool, dass ihr uns noch irgendwelche, keine Ahnung, Revenue-Share-Modelle, dass ihr uns da irgendwelche Kunden drüber schickt, oder?
Das ist ein Modell, was absolut eine Option wäre in Zukunft. Mit dem haben wir uns jetzt, dadurch, dass wir durch das andere Thema so viel zu tun haben, noch nicht viel enger mit beschäftigt. Allerdings sehen wir es eher so, dass wir die App irgendwann nicht nur auf Restaurantbasis anbieten, sondern eben weitere Industrien hinzufügen. Ne? Also wir haben bewusst den Namen Disco für Discover gewählt und Eat für die Restaurants. Ich meine, der Markt ist riesengroß, bis wir hier an unsere Grenzen stoßen, dauert noch eine Weile. Aber du kannst es ja weiterdenken mit Disco Bars, Disco Gym, Disco Hairdresser. Also alle Service-Industrien sozusagen, die schwankende Auslastung haben, über den Tag verteilt oder über verschiedene Zeiträume und hohe Fixkosten haben. Für die macht es total Sinn, Dynamic Pricing anzubieten. Ne? Nimm also ein Gym zum Beispiel. Wenn du extra ins Gym kommst am Nachmittag, hat das Gym 0,0 extra Kosten mit dir. Ja, aber wenn du jetzt 30% weniger zahlst, wenn du am Nachmittag da bist, bist du happy und das Gym ist happy. Und das ist eher was, wo wir die App hin entwickeln können. Also sozusagen als richtige Service Discovery App.
Das heißt, man kennt das ja quasi von, ich glaube, Google Maps zum Beispiel, dass man sieht so die Stoßzeiten und quasi ihr seid so der Fokus auf die Anti-Stoßzeiten und da kann ich mir dann vorstellen, überall wo es Anti-Stoßzeiten gibt, kann ich mit euch quasi irgendwann mal vielleicht ein besonderes Angebot bekommen.
Genau, dafür ist die App da. Wir haben natürlich auch gemerkt, okay, wir wollen mehr Probleme unserer Partner noch lösen als nur die Nebenzeiten. Deswegen haben wir auch diese Integration, dass du bei Google Essen bestellen kannst oder einen Tisch reservieren kannst. Denn darüber kommen ja die ganzen Leute, die zu Hauptzeiten eben reservieren. Ne? Mhm. Und diese Reservierungen gehen bei uns ins gleiche Tool mit rein. Ne? Das heißt, über die Discoid-Kanal, Discoid-App, Marketing-Kanal für Off-Peak-Hours, kommen die Leute in die Discoid-Partner-App rein, aber auch eben über Google und irgendwann auch noch über Reservierungsbudgets auf der Restaurant-Webseite sozusagen, weil dann brauche ich eigentlich kein anderes Reservierungstool mehr. Ja? Ich kann dann einfach Discoid nutzen für alles, weil wir alles aus einer Hand anbieten können.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über Kosteneinsparungen gesprochen, wir haben aber noch nicht über euer Pricing gesprochen, also über euer Pricing. Das ist ja wahrscheinlich nicht dynamisch, ne?
Unser Pricing ist nicht dynamisch. Ja. Unser Pricing, und da müssen wir auch jetzt unterscheiden, also bei dem neuen, bei dem Disco Pay ist es so, dass wir gar keine monatliche Gebühr nehmen und nur einen Prozentsatz des Baskets sozusagen. Ne? Kannst dir, also auch heute, wenn ich Kartenterminals nutze, habe ich ja Payment Fees in Verbindung mit einem PayPal oder einer Kreditkarte oder wie auch immer. Ne? Und wir werden auf jeden Fall immer günstiger das anbieten als die aktuelle Lösung des Restaurants. Ne? Das heißt, wenn das Restaurant jetzt beispielsweise 1,7% zahlt für die Kartenzahlung, bieten wir es dann für 1,5% an, weil wir auf der anderen Seite großvolumig Payment einkaufen bei unserem Partner. Ne? Und dann über die Zeit hoffentlich immer bessere sozusagen Deals haben für unser eigenes Payment, die wir dann an das Restaurant auch wieder durchstecken können. Und so haben wir immer nur eine ganz kleine Marge sozusagen auf jedem einzelnen Payment, was durchs System geht. Bei den Reservierungen ist es minimal anders. Da ist es so, dass es eine fixe Gebühr pro Kopf ist, wenn es über die Discoid-App kommt. Die Google-Reservierungen werden wir anfangs komplett kostenlos machen. Auch für das Widget dann auf der Webseite, sobald es kommt, die werden komplett kostenlos. Da gibt es dann vielleicht irgendwie eine minimale monatliche Gebühr, wenn man das zusätzlich nutzen will. Und bei den Bestellungen, die über unsere Plattform kommen, also Essens abholen oder Essen zu dir liefern lassen, ist es ein Prozentsatz einfach auch vom Basket, der auch niedriger ist als bei den anderen Plattformen. Also es hört sich ein bisschen sehr komplex an, ne, weil es ja verschiedene Modelle sind.
Na klar.
Long story short, wir kriegen einen minimalen Cut für die Bezahlung im Restaurant, einen bisschen größeren Cut für alles, was über unsere Seite kommt, aber immer noch deutlich günstiger als das die Restaurants sonst so haben.
Ich hatte mal den Daniel Karschap hier zu Gast von Schoko und da habe ich mich gerade gefragt, was du erzählt hast, weil die hatten ja auch ein sehr spannendes Modell, wo sie relativ viele Leistungen kostenlos anbieten. Kommt ihr euch mit denen eigentlich irgendwann in die Quere oder sind das zwei komplett verschiedene Bereiche, weil die quasi den Zugang Restaurant zu Lieferant und ihr den Zugang Restaurant zu Endkunde dann hinterher besetzt?
Also erstmal, Schoko hat eine extrem klasse Lösung aufgebaut und haben auch gezeigt, wie man es sehr, sehr, sehr gut und erfolgreich skalieren kann. Mhm. Von daher Hut ab, was die Schoko-Jungs angeht. Ich glaube, also ich sehe nicht, wo wir uns irgendwie in die Haare kommen könnten, weil alles, was wir machen, ist User-Facing, ja, und das ist unser Fokus und unsere Spezialisierung. Wir optimieren quasi die Beziehung zwischen Gast und Restaurant, während der Schoko im Prinzip alles zwischen Restaurant und Einkauf und Lieferanten und so weiter macht. Ne? Also ich glaube, da wo wir aufhören im Endeffekt, wir sorgen dafür, dass es Bestellungen, Reservierungen und so weiter gibt, fängt Schoko an und sorgt dafür, dass die Supplies da sind, in einem effizienten Weg.
Cool. Du, dann vielleicht letzte Frage noch an euch oder an dich. Wahrscheinlich sucht ihr auch gerade Mitarbeiter, ne? Vielleicht magst du noch mal ein bisschen was über eure Teamstruktur erzählen und vielleicht auch, wo ihr gerade steht und so die Teamkultur vielleicht auch mal kurz.
Ja, super gerne. Also vielleicht erstmal zu den offenen Stellen. Die stehen auf discoid.join.com oder man kann auch auf die Discoid-Webseite gehen und dann unter Job suchen. Festanstellungen suchen wir insbesondere im Tech-Team, ja, wie viele andere auch. Insbesondere Backend-PHP-Engineers. Auf der Sales-Seite suchen wir Unterstützung im Inside-Sales und für Field-Sales. Field-Sales in Berlin und in Köln. Inside-Sales können auch immer gerne remote arbeiten. Also wenn jemand auf Mallorca wohnt, funktioniert das auch. Und im Marketing suchen wir deutschsprachige Unterstützung für Social-Media-Team, Content-Team und Brand-Manager. Und ja, jeder, der sich angesprochen fühlt, bitte gerne bewerben. Auch Praktikanten in allen Bereichen und Werkstudenten suchen wir. Da freuen wir uns über Bewerbung. Und zu deiner ersten Frage, Thema Kultur. Kultur ist, glaube ich, das Erste, was wir definiert haben, als wir die Firma gegründet haben. Also die erste Präsentation, die wir eigentlich erstellt haben, war zu unseren Werten und unserer Kultur. Sogar bevor wir irgendein Produktmockup gemacht haben oder eine Sales-Präsentation gebaut haben. Das liegt vor allem daran, dass sich die Werte eigentlich nicht wirklich ändern sollten, meiner Meinung nach, in einem Unternehmen. Und Werte und Kultur einfach Dinge sind, die ja, dich stark machen und vor allem dich stark von anderen Unternehmen abgrenzen können. Und daher ist es Thema extrem wichtig für uns. Wir haben damals in vielen anderen Unternehmen gesehen und geschaut, was machen die, was haben wir gelernt. Wir haben ja beide schon von Consulting bis Hypercore Tech Scale-Ups eigentlich alles gesehen und verschiedenste Industrien gesehen. Und ja, da sieht man auch so ein bisschen, was gut funktioniert, was nicht funktioniert, was man im eigenen Unternehmen machen würde und was nicht. Und aus den Erfahrungen haben wir dann eben die Discoid-DNA definiert. Und da gehören unsere 10 Werte dazu. Da gehört dazu, wie wir Mitarbeiter auswählen, wie wir Mitarbeiter weiterentwickeln, aber eben auch, ja, glaube ich, so ein bisschen die Flexibilität und Freiraum, die die Leute bei uns haben, bei extrem hoher Eigenverantwortung. Aber ja, das Thema Kultur, ich glaube, da müssten wir noch mal fast einen separaten Podcast nur zu dem Thema machen, zum Thema Culture und Kultur, weil es einfach so extrem wichtig ist. Das kann ich gar nicht hier, glaube ich, in einem Satz irgendwie zusammenfassen, warum es so cool ist, bei uns zu arbeiten.
Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
Moritz, super klasse, finde ich. Dann lass uns noch kurz, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews, wo wir nochmal unsere ganzen Gäste bitten, ein Tool vorzustellen, ihr Lieblingstool oder ein Tool, was sie gerne im Einsatz haben. Ja, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
Ja, sehr gerne. Also mein absolutes Lieblingstool in der täglichen Arbeit ist ein E-Mail-Tool, was sich Superhuman nennt. Das heißt, connected mit Gmail. Das heißt, alle E-Mails laufen über dieses Tool. Das ermöglicht einem einfach extrem schnell, seine E-Mails zu bearbeiten und vor allem organisiert zu bleiben. Als Beispiel, wenn ich eine E-Mail offen habe und die bearbeitet habe, springt das Tool direkt auf die nächste E-Mail. Ich muss nicht zurück zu meiner Inbox gehen. Ich habe keine 100 ungelesenen E-Mails in meiner Inbox, weil ich Nachrichten sozusagen sagen kann, wann sie wieder zurückkommen sollen in meine Inbox und zwar genau dann, wenn ich sie bearbeiten muss. Zum Beispiel Rechnungen. Ja, Rechnungen mache ich einmal in der Woche oder zweimal in der Woche beziehungsweise bespreche die, dann sage ich halt, okay, komm an dem Tag wieder zurück, liebe E-Mail. Wenn ich Aufgaben verteile, kann ich mir einen Reminder setzen, am Tag X, wenn ich noch keine Antwort habe, dann poppt die E-Mail wieder zurück, dass ich wieder dran denke. Und das Beste ist, ich kann alles komplett nur mit dem Keyboard sozusagen bedienen. Da freut sich der ehemalige Berater. Das heißt, ich brauche keine Maus, wirklich alles nur über Keyboard-Shortcuts und dadurch bin ich einfach extrem organisiert, vergesse keine Dinge und es macht einfach auch Spaß, es zu nutzen.
One More Thing wurde präsentiert von
OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15€ Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider.
Moritz, sensationell. Vielen, vielen Dank, sowohl für den Tooltip als auch natürlich für die sehr spannenden Ausführungen zu eurem Venture. Toll, was ihr macht. Lasst uns mal in Kontakt bleiben. Wenn es bei euch ein wichtiges Update gibt, würde ich mich freuen, wenn wir auch hier nochmal sprechen.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für deine Zeit.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Ja, das war's. Das war Moritz Heininger, der Gründer von Discoid. Und damit sind wir durch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir hören uns nachher wieder. Um 16 Uhr geht's hier weiter. Dann mit Ivo Scherkamp, dem Co-Founder und CEO von Colato. Das, wie gesagt, ein Kollaborationstool für die Zusammenarbeit bei grafischen Prozessen, bei Artworks, bei Filmen, bei Musik und so weiter. Primär würde ich sagen mit dem Fokus auf Werbung, aber ich glaube, es geht auch in jedem anderen Bereich, wo man Freigabeprozesse und kreative Zusammenarbeit hat. Von daher, hört euch das mal an, ist auch schon für Startups geeignet, habe ich ja vorhin schon gesagt. Von daher, ein sehr spannendes Gespräch. Da geht es aber vor allem, wie gesagt, um die 4,2 Millionen Euro Runde. So, damit euch einen wunderschönen Tag. Bis nachher hoffentlich oder ansonsten bis morgen. Alles klar, ciao, ciao.
Das war Startup Insider Daily, der tägliche Podcast der deutschen Startup-Szene. Wir möchten uns gerne bei unseren Partnern der heutigen Sendung bedanken. Ihre Unterstützung hilft uns, unseren täglichen Podcast weiterhin kostenlos anzubieten. Alle relevanten Links und Angebote unserer Podcast-Partner findest du immer in unseren Shownotes. Außerdem gibt es auf unserer Website eine Übersicht aller Unterstützer dieses Podcasts mit vielen attraktiven Angeboten für unsere Hörerinnen und Hörer. Einfach mal vorbeischauen auf www.startupinsider.de/partner.